Wir haben nun den vierten Vortrag. Am Samstag gab es ja zwei, obwohl das nicht im Programm stand. Den vierten Vortrag der Reihe, was kommen wird. Zeichen der nahen Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und heute haben wir das Thema der Gräuel der Verwüstung und die große Trübsal. Ich möchte dazu lesen aus Matthäus Evangelium Kapitel 24 die Verse 15 bis 28. Hier spricht unser Herr Jesus Christus: Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, während Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Ich möchte nochmal beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns das nicht verborgen hast. Und es sind geheimnisvolle Worte, die nicht so leicht zu verstehen sind. Bitten dich besonders um deine Weisheit, dass du uns auch vor Irrtum bewahren mögest. Und dass wir aber auch bereit sind, wenn auch diese Dinge sich erfüllen oder auch nochmals erfüllen werden. Amen. Ihr habt euch sicher gewundert über das Gebet, sich nochmals erfüllen werden. Aber ich denke, dass gerade dieses, der Gräuel der Verwüstung, sich mehrfach erfüllt hat und erfüllen wird. Es gibt in der Prophetie, das habe ich schon am ersten Abend gesagt, verschiedene Ebenen, Stufen der Erfüllung. Wie beim Gebirge, wo man erst den ersten Bergzug sieht, dann kommt ein Tal, dann erfüllt es sich nochmal, kommt ein zweiter Bergzug. Und so ist es, denke ich, gerade auch mit dieser Stelle das Gräuelbild der Verwüstung. Was heißt hier eigentlich Gräuelbild und was ist Verwüstung? Nun, ein Gräuel ist etwas Gräuliches, etwas Abscheuliches, wovor Gott sich ekelt, was ihm zuwider ist. Eine Schändung seines Namens, eine Schändung seiner Heiligkeit, eine Schändung seiner Ehre. Gotteslästerung, Frevel, alles, was damit zusammenhängt. Und Verwüstung, das wird zusammenhängen mit dem Antichristen und seinen Vorläufern, dass sie versuchen, alles, was heilig ist, alles, was zum wahren Gott gehört, aus dem Boden zu reißen, wegzutun, abzuschaffen, durcheinander zu bringen, kaputt zu machen, zu verwüsten. Wenn wir diese Stelle lesen, sehen wir, dass es ganz stark mit Israel zu tun hat. Das kann keiner bestreiten. Es gibt natürlich verschiedene Auslegungen. Die einen deuten es geistlich auf die Gemeinde, dass in der Gemeinde, im eigenen Tempel des Herzens oder im Tempel der Gemeinde sich Sünde ausgebreitet hat, dass da Unzucht, Götzendienst, Vermischung, falsche Lehre, Verweltlichung, alles das sich ausbreitet, das ist sicherlich auch richtig. Wir können die geistliche Deutung als zweite Stufe nach der wörtlichen durchaus stehen lassen, wenn sie von der gesamtbiblischen Aussage gedeckt ist. Aber zuallererst, so sagt uns die wichtige Auslegungsregel der Heiligen Schrift, ist es immer notwendig, den Wortsinn und Kontext zu betrachten, also so wie es da steht. Und hier steht zunächst einmal, dass es sich auf Israel bezieht. Und in einer weiteren Erfüllungsstufe dann auch auf die Endzeit, aber das hat auch nochmal mit Israel zu tun. Also es gibt hier verschiedene Deutungsebenen. Und das macht die Sache etwas schwieriger. Und auch, dass ja die Jünger am Anfang drei Fragen stellen: Wann wird der Tempel zerstört? Was ist das Zeichen deines Kommens und des Endes des Zeitalters? Und der Herr antwortet so, dass sich alle diese Erfüllungen ineinander verschlingen. Und das ist ja Prophetie. Das ist nicht so im Jahr so und so viel wird das geschehen und so, sondern die Prophetie ist immer so, dass der Geist Gottes dann etwas zeigt uns und dass wir selber prüfen müssen, wann erfüllt sich das, wann erfüllt sich jenes, welche Stufe ist jetzt erreicht, wird sich etwas auch zwei- oder dreimal erfüllen, ohne hier willkürlich zu spekulieren allerdings. Nun also zu dem Gräuelbild der Verwüstung, ganz konkret, historisch hat sich das schon dreimal bestimmt erfüllt und wird sich wahrscheinlich noch einmal erfüllen. Warum kann ich das sagen? Nun, die erste Erfüllung, die lag schon im Jahre 167 vor Christus. Denn der Herr Jesus bezieht sich hier auf den Propheten Daniel. Der Prophet Daniel, der war ja etwa 550 vor Christus und hat es vorausgeschaut, was einige Jahrhunderte später geschehen würde, als der schreckliche König Antiochus IV. Epiphanes aus Syrien, nordöstlich von Jerusalem, Syrien, nach Jerusalem ziehen würde, es erobert und den Tempel entweiht. Und er hat dann tatsächlich ein Schwein geschlachtet auf dem Altar des Jerusalemer Tempels, um ihn zu entweihen. Hat dann eine Zeus-Statue, ein Götzenbild aufgestellt, um den Tempel zu entweihen. Und es war eine so schreckliche Sünde, dass es einen Volksaufstand gab unter der Führung der Makkabäer-Söhne, Judas Makkabäus und seine Brüder. Und sie haben das alles dann wieder beseitigt, diese Schändung, haben den Tempel wieder neu geweiht. Sie haben den Sieg gewonnen gegen diese Mächte. Aber dieser Antiochus IV. Epiphanes, der im 2. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem einzog, er gilt praktisch als der Typus, als das Vorbild des Antichristen überhaupt. Und dann gab es weitere solche Gestalten. Nero und sein Nachfolger war dann Vespasian, der dann die Römerzüge durchführte gegen Jerusalem. Es kam dann ja unter Cestus Gallus 66 nach Christus schon zu einem Zug der Römer gegen Jerusalem, der aber noch einmal abgewiesen wurde. Aber damals, ist interessant, haben sich die Jünger und Jüngerinnen Jesu an diese Aussage ihres Herrn erinnert und sind geflohen, 68 nach Christus, ins Ostjordanland, weil sie gemerkt haben, ja, die Bedrängnis kommt jetzt, die Heere stehen vor Jerusalem. Und da können wir nur staunen über die Bibelkritiker, die all diese historischen Tatsachen ignorieren und sagen, die Evangelien seien alle nach 70 nach Christus geschrieben, weil es ja keine Prophetie gibt. Jesus hätte das gar nicht wissen können. Also muss diese Tempelzerstörung, die hier ja prophezeit ist, in dem Matthäus 24 und anderen Stellen, das muss alles schon geschehen sein, als die Evangelien geschrieben sind. Aber es ist nicht so. Der Herr hat es gewusst. Als Gottes Sohn hatte er göttliche Weisheit und hat sie auch bis heute und hat damals es seinen Jüngern geoffenbart. Damals wurde der Tempel zerstört, auch eine Entweihung, wenn der Tempel gar nicht mehr da ist, aber das war eine Folge dessen, dass Gottes Heiligkeit sich zurückgezogen hatte. Jesus ging vom Tempel weg, so fängt Matthäus 24 an. Sie haben ihn abgelehnt, die Heiligkeit ist weggegangen, bei der Kreuzigung ist der Tempelvorhang von oben nach unten zerrissen zwischen Heiligstem und Allerheiligstem und der Zugang ist offen, direkt zu Gott zu flehen. Wir brauchen keinen Tempel in Jerusalem als gläubige Christen heutzutage. Und was ist dann geschehen? 132 bis 35 nach Christus war der Aufstand gegen die Römer unter Bar Kochba, dem Sternensohn, einem als Messias verehrten Juden, der aber natürlich nicht der Messias war. Dieser Aufstand wurde niedergeschlagen. Die Römer haben Jerusalem wiederum erobert und dann richtig platt gemacht und haben einen Jupitertempel auf dem Tempelplatz errichtet, auch diesen Götzentempel, so ähnlich wie ein Zeus-Altar. Jupiter ist ja der römische Name für den griechischen Götzen Zeus, dessen Tempel oder dessen Altar heute übrigens im Pergamonmuseum in Berlin steht. Pergamon, ja, der Sitz, wo Satan seinen Thron hat. Ich muss heute etwas schneller reden, weil wir so viel haben. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch folgen. Wird auch aufgezeichnet zum Nachhören. Ja. Und 136 nach Christus, also der Jupitertempel, auch ein Gräuel der Verwüstung. Also wir uns nicht nur auf eine Sache beschränken, denke ich. Prophetie faltet sich immer wieder weiter. Und dann, was heute noch dort steht, ist das nicht auch ein Gräuel der Verwüstung? Was steht denn heute dort? Ein Felsenturm. Nun, zwischendurch hatte der, christliche Kaiser Konstantin, mit Vorbehalt kann man ihn so nennen, diesen Jupiter-Tempel wieder abgerissen, hat er eine Kirche auf den Tempelplatz gebaut. Und dann dieser heidnische Kaiser Julian Apostata, der hat sie dann wieder abreißen lassen. Und dann kamen die Moslems und haben 691 nach Christus den Felsenwurm dort vollendet, wo Mohammed auf seinem Pferd, glaube ich, zum Himmel geritten sein. Man würde jetzt da noch den Fußabdruck sehen und solche Dinge. Und 705 bis 715 kam dann die Al-Aqsa-Moschee dazu. Und das steht bis heute dort. Auch ein Gräuel der Verwüstung, auch ein falscher Gott, der Mondgott. Ja, der Mondgott ist ja der, der im Islam herrscht. Und der Mondgott, das ist der Gott der Nacht. Könnt ihr euch selber denken, welcher Gott das ist. Ja. Dieser Finsternisgott. Und deshalb auch diese furchtbare Blutrünstigkeit und Grausamkeit aus dem Islam kommend gegen die Gemeinde Jesu. Gestern Abend haben wir über die schrecklichen Verfolgungen gehört. Alle 5 Minuten wird ein Christ ermordet. Rund um die Uhr, jedes Jahr. Das ist durchschnittliche Zahl, ja, alle 5 Minuten. So ist es heute, vor allem in islamischen Ländern. Und wird dann noch einmal ein Gräuel der Verwüstung entstehen in der Zukunft? Ich denke ja, es gibt mehrere Hinweise, dass auch der Antichrist einen Tempel haben wird. In 2. Thessalonicher 2 steht es, er setzt sich in den Tempel Gottes und gibt vor, er sei Gott. Es deuten viele geistlich auf die Gemeinde, weil ja die Antichristen von uns gekommen sind, aber nicht von uns waren. 1. Johannes 2. Aber der Antichrist könnte sich auch tatsächlich in einen Tempel setzen. Die Juden werden ihn zunächst annehmen, weil er vielleicht, so wird vermutet, einer von ihnen ist. Aber dann wird er die Maske fallen lassen und sich als schrecklicher Gewaltherrscher offenbaren. Der Antichrist wird auch gemäß Daniel 9 dafür sorgen, dass ein Bündnis, ein Friedensvertrag mit Israel geschlossen wird. Wir werden die Stelle gleich noch lesen. Und alles dies deutet darauf hin, dass wirklich in Jerusalem wieder ein Tempel steht. Aber natürlich, wenn der Antichrist sich da reinsetzt und dann seine Verehrung dort installiert, die satanische Verehrung, dann ist der allergrößte und allerschlimmste Gräuel der Verwüstung auf Erden in Jerusalem vorhanden. Diese Zeit steht uns wohl bevor. Steht uns bevor, aber wie nahe, wissen wir nicht genau. Also dieser Gräuel der Verwüstung in alter Zeit und der auch heute noch einer dort steht, er wird seine Fortsetzung finden in der Endzeit. Die Voraussetzung ist, dass der Felsenturm dann irgendwie vielleicht durch ein Erdbeben oder andere Umstände wegkommt und ein jüdischer Tempel gebaut wird, der aber vom Antichristen dann wiederum entweiht wird. Das ist die Vermutung auch vieler Ausleger, die ich auch für durchaus einleuchtend halte. Ja, soweit etwas zu dem Gräuel der Verwüstung. Aber ich muss noch etwas sagen, nun zu Daniel 9 und 11. Im Propheten Daniel Kapitel 11, auch darauf nimmt ja Jesus Bezug. Übrigens, Jesus bezeichnet Daniel hier ja als Propheten, was bestätigt, dass das Buch Daniel wirklich von Daniel ist. Das ist ein Hinweis gegen die Bibelkritiker, die ja das Daniel absprechen und sagen, es hätte irgendeiner während der Makkabäerzeit verfasst, als sie schon einen Teil erfüllt hatte. Aber es ist völlig unzutreffend. Jesus selber bezeichnet Daniel als Propheten und er hat die höchste Autorität. Und in Daniel 11, Vers 31 lesen wir über den Verwüster, über diesen Fürsten der Finsternis, der als für den Antichristen steht und der sich zunächst einmal als erstes auf Antiochus Epiphanes, den Vierten, dann in der Erfüllung beziehen wird. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen, also Tempel und Burg Antonia. Na, die war damals noch nicht, die kam später, aber die Burg da, der Davidstadt, war damals gemeint. Ja. Und weiter heißt es in Daniel 11, und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und dann auch Daniel 9, Vers 24 bis 27. Das will ich mal mit uns aufschlagen. Das ist eine ganz wichtige und auch schwierige Stelle, wo es dann auch um die 70-Jahr-Wochen geht, auf die wir auch gleich eingehen werden. Und die 70-Jahr-Wochen hängen ja wiederum auch mit der Entrückung dann zusammen. So geht eins aus dem anderen hervor. Ihr seht, wir haben heute Morgen volles Programm. In Daniel 9, 24 folgende lesen wir. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen. Das sagt also der Engel dem Propheten Daniel auf sein Gebet hin. Er enthüllt ihm die Zukunft bis zum Ende der Weltgeschichte. 70 Wochen. Das sind 70 Jahrwochen, immer zu 7 Jahren, also insgesamt 490 Jahre. Denn in 70 Wochen, in normalen Wochen, hätte das nie unterkommen können, was jetzt hier vorausgesagt wird. Und prophetisch sind es Jahrwochen. Da sind sich, denke ich, alle Ausleger einig. 70 Wochen, um der Übertretung ein Ende zu machen, um die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Das Allerheiligste ist die Vorbereitung des tausendjährigen Reiches, wo der Messias in Jerusalem herrschen wird. Bis dorthin sind es dann 70 Jahrwochen, 490 Jahre, aber, das so denken auch die meisten Ausleger, sehe ich auch so, mit einer Unterbrechung einer langen Lücke, die auch hier in Daniel 9 schon angedeutet wird. Und dann wird es genau angegeben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Also 69 Wochen zusammen. Das sind 483 Jahre. Und das beginnt beim Erlass des Königs, ich habe es jetzt genau aufgeschrieben, des Königs Artaxerxes 445 vor Christus, wo nicht nur der Tempel wieder aufgebaut werden sollte, sondern die Stadt. Also der Tempel wurde ja mehrfach auch von Kyros und so weiter erlaubt, wieder aufzubauen, aber die Stadt, das ist der Erlass des Artaxerxes 445 vor Christus. Und wenn man dann rechnet, und zwar prophetische Jahre zu je 360 Tagen, erkläre ich gleich noch, dann kommen wir genau auf die Zeit 30 nach Christus, wo der Gesalbte ausgerottet wird, wo der Messias Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Und dann heißt, und ihm wird nichts zuteil werden, seine Auferstehung wird hier auch schon angedeutet. Und nach den nichts zuteil, und die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Die Zerstörung Jerusalems, dann wieder einige Jahrzehnte später, auch schon bei Daniel vorausgesagt. Wir merken, wie hier Gottes Wort alles wunderbar voraus offenbart. Und dann heißt es, und das ist jetzt die Lücke nach der Kreuzigung Jesu, wo dann diese Jahrwoche dann abläuft, dann kommt diese Lücke, deshalb heißt es hier, und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und das ist das, wenn der Herr Jesus in Matthäus 24 sagt, es werden Kriege und Kriegsgeschrei kommen, Katastrophen, Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen. Das ist aber erst der Anfang der Wehen. Das ist diese Unterbrechung, bis die letzte Jahrwoche wieder zu laufen beginnt. Versteht ihr? Deshalb heißt hier bis ans Ende. Da sind die Jahrwochen unterbrochen. Zwischen der 69. und 70. Jahrwoche werden viele Entwicklungen sein, Kriege und Verwüstungen. Und dann wird das Ende kommen, sagt der Herr Jesus. Wenn die letzte Jahrwoche beginnt, wenn dann der Antichrist, dieser böse Fürst nach Daniel seinen Bund schließt mit Israel, diesen Scheinfriedensvertrag, den er dann nach 3,5 Jahren brechen wird. Und das lesen wir jetzt in Daniel, wenn wir weiterlesen. Da steht jetzt nämlich in dem entscheidenden Vers 27, und damit beginnt also diese 70. letzte Jahrwoche, die letzten 7 Jahre, und das ist die große Trübsal. Unser zweites Thema heute, die große Trübsal, die Drangsalszeit. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, nachdem es viele Kriege und Verwüstungen gegeben hat im Laufe der ganzen Geschichte. Und dann in der letzten Woche, also die letzten 7 Jahre, wird er dann am Anfang einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche, also nach 3,5 Jahren, und davon spricht die Offenbarung dann auch immer wieder, von 3,5 Jahren, 1260 Tagen, oder was ist die andere Zeitangabe? 42 Monate, danke. In der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel, der Cherubim, ja, wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Da klingt schon das Wiederkommen Jesu an. Die Schlacht von Harmagedon, Vernichtung über den Antichristen und seine Heere, was in Offenbarung 19 steht. Und seht ihr, das ist auch die Erklärung für den schwer verständlichen Vers, den ich auch gelesen habe in Matthäus 24, 28, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Das ist ein Hinweis auf die Schlacht von Harmagedon, die Wiederkunft Jesu, das Kommen des Menschensohns. Da, wenn wir in Offenbarung 19 hineinblicken, sehen wir nämlich Folgendes. interessante Stelle. Da heißt es nämlich über die Schlacht von Harmagedon, Offenbarung 19, Vers 17, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, Geier sind Vögel, und zwar die inmitten des Himmels fliegen, die kreisen nämlich und suchen ihre Beute, das Aas, sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch als der Großen. Mit dieser Formulierung klingen die Mahlzeichenträger an, die das Mahlzeichen des Antichristen angenommen haben. All ihr Fleisch wird verzehrt werden von den Geiern, von diesen aasfressenden Vögeln. Wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Wenn der Herr wiederkommt, werden die Geier viel zu tun haben, um diese ganzen Toten der Schlacht von Harmagedon zu fressen. Auch die Tiere und so weiter, alles was dort fallen wird im Kampf. Merkt ihr, wie sich Mosaiksteinchen aufhält in der Prophetie? Ja, wenn wir das vom biblischen Gesamtzusammenhang her erkennen. Ich habe auch viel gebetet und gerätselt über manche dieser Verse. Und es ist natürlich keine Menschen hier alles offenbar, aber wenn wir wirklich in die Schrift uns vertiefen und der Gebet, können wir doch manches verstehen. Ja, jetzt habe ich also einiges schon gesagt von Daniel, von Offenbarung her. Ich möchte nochmal zusammenfassend sagen, diese Jahrwochen, also wer das nicht verstanden hat, es sind 70 Siebenheiten. Keine einfachen Wochen, sondern 70 mal 7 Jahre, zusammen 490 Jahre. Und die Frage ist, ob sich direkt hintereinander erfüllen oder Lücken sind. Die Lücken sind aber deutlich geworden durch Daniel 9 und auch durch die ganze zeitgeschichtliche Umstände, die wir erlebt haben in der Historie. Und der Beginn ist mit Artaxerxes 445 vor Christus. Die ersten 69 Wochen enden, wenn ein Gesalbter ausgerottet wird. Das ist eindeutig Jesus am Kreuz. Sie wollten ihn ausrotten, aber er ist auferstanden. Sieg wurde ihm zuteil. Wird schon im Passionspsalm 22 deutlich. Du hast mich aus der Grube gezogen, ja, sagt er zum Vater. Und diese prophetischen Jahre zu je 360 Tagen deshalb, weil sie dann genau übereinstimmen mit den Angaben 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage, das ergibt Monate zu jeweils 30 Tagen. Und auch im Sintflutbericht findet sich eine Parallele, die ich jetzt aber aus Zeitgründen weglassen muss. Nun komme ich noch zu der Frage der Entrückung. Ist das von Interesse oder soll ich vorher aufhören? Wusste ich genau, dass da keiner Nein sagt. Ja, wie ist es denn mit der Entrückung? Wenn man die Thematik hört, große Trübsalzeit, die letzte Jahrwoche, 7 Jahre, dann ist ja immer die Frage, wird die Gemeinde jetzt vorher entrückt, während oder danach, oder gibt es eine Teilentrückung der besonders Erwählten? Das sind schon im Wesentlichen die verschiedenen Theorien, die es darüber gibt. Ich will euch am Schluss dieses Abschnitts schon meine Erkenntnis sagen, aber erstmal die verschiedenen Ansichten kurz erwähnen. Natürlich jetzt nur ganz kurz. Ich habe das ausführlich in verschiedenen Büchern diskutiert, diese ganzen Fragen. Das kann man jetzt ja wirklich nur kurz erwähnen. Nun, es gibt die Lehre des Prätribulationismus. Tribulatio heißt die Entrückung. Trübsal. Das heißt Trübsal, Tribulatio. Am Prä heißt, dass man vor der Trübsal herausgenommen wird. Prä, vor der Trübsal. Prätribulationismus. Das ist die Vorentrückungslehre. Sie sagt also, dass die Entrückung spätestens 7 Jahre vor dem zweiten Kommen Jesu stattfindet, also auf jeden Fall vor der Trübsalzeit, unmittelbar vorher oder auch länger schon vorher. Die Gemeinde kommt also auf keinen Fall mehr in diese Zeit des Leidens hinein. Eine sehr verbreitete Ansicht, vor allem in Brüderkreisen, die vom Darabismus her geprägt sind. Diese Ansicht ist allerdings relativ neu von, John Nelson Darby und Scofield. Wurde sie ausgeprägt. Es gibt wohl Andeutungen schon bei manchen Kirchenvätern, Ephraim der Syrer, aber sie ist vor allem sehr einflussreich geworden seit dem 19. und 20. Jahrhundert. Dann gibt es den Posttribulationismus, die Nachentrückungslehre. Sie lehrt, dass die Gemeinde durch die ganze Trübsalzeit hindurchgeht und dass, wenn der Herr wiederkommt, er die Gemeinde dann auch zu sich nimmt. Es gibt im Grunde keine Entrückung vor oder während der Trübsal. Man muss also die ganze Zeit, auch die Zornschalengerichte, durchmachen, die ganze Zeit des Antichristen. Das ist die Nachentrückungslehre. Es werden überall Bibelstellen angeführt, das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht erwähnen. Aber wie gesagt, ich habe es an anderen Stellen getan. Dann gibt es die Teilentrückung. Nur besonders qualifizierte Gläubige werden entrückt. Je nachdem, wie heilig ich lebe, werde ich dann immer mal wieder, wird einer herausgenommen. Aber ja, das ist auch sehr umstritten. Und dann gibt es die Lehre von der Entrückung in der Mitte der Trübsalzeit. Oder auch noch eine Variation davor, die Entrückung vor dem Zorn Gottes, vor den Zornschalengerichten. Das berührt sich sehr eng zeitlich miteinander. Und das heißt also, man muss ungefähr in die erste Hälfte hinein, bis dann der Antichrist diesen Bund mit Israel bricht und seine Maske fallen lässt, die zwei Zeugen töten lässt durch den falschen Propheten, Offenbarung 11, und dass dann die Entrückung geschieht in dem Zusammenhang. Und ihr merkt schon, ich tendiere zur letzten Richtung. Und zwar, ich habe mich ja lange mit Offenbarung beschäftigt, da hinten liegt ja auch meine Auslegung, und da ist mir Folgendes deutlich geworden. Und ich möchte aber niemand hier den Glauben absprechen, der das anders sieht. Ich sage immer, ich würde mich auch freuen, wenn die Entrückung vor der Trübsal ist, natürlich. Aber wir dürfen nicht immer alle Wunschträume zur Lehre machen. Nicht? Da muss man vorsichtig sein. Es gibt, das ist mir dann plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, eine eindeutige Zeitangabe in der Bibel, wann die Entrückung tatsächlich stattfindet. Die steht aber nicht zunächst so deutlich in der Offenbarung, sondern die steht wo ganz anders, wo man es gar nicht vermutet. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, in dem bekannten Auferstehungskapitel, in Vers 51 und 52. Und wir müssen immer von den klaren Stellen ausgehen, nicht von den unklaren. Und kindlich diese Stellen verstehen, nicht durch viele Umbiegungen verdrehen. Ja. Das ist meine hermeneutische Grundregel zum Verstehen der Bibel. Und in 1. Korinther 15 lesen wir in Vers 51 folgende: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Steht auch immer für die Entrückung, wenn um Geheimnis die Rede ist. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also den leiblichen Tod sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Das ist die Entrückung, verwandelt. Und zwar plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Steht es ganz einfach, kindlich, deutlich da. Das ist mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann heißt es noch, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt und werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Wieso steht hier die Betonung zur letzten Posaune? Es gibt ja Posaunen, es gibt natürlich die Anhänger der Vorentrückung, die sagen dann, es gibt im Alten Testament auch Posaunen, Posaunen Gottes, und die hätten jetzt nichts zu tun mit den Engelposaunen in der Offenbarung. Aber wenn hier steht letzte Posaune, so wird es mir deutlich, dann muss irgendwie eine Reihenfolge von Posaunen sein. Wenn es eine erste gibt, letzte gibt, gibt es auch eine erste Posaune und vielleicht noch weitere. Also die einfachste Deutung ist für, nach meiner jetzigen auch beschränkten Erkenntnis, die, dass es die letzte der sieben Posaunen sein müsste. Jetzt kommt das Gegenargument: Ja, Paulus konnte ja noch nichts wissen von der Offenbarung, die ist ja später entstanden. Da sage ich nur, lieber Bruder, bist du jetzt auch ein Bibelkritiker geworden, wenn du sagst, das ist früher und später, hat denn Gott Paulus noch nicht geoffenbart, was auch später Johannes offenbaren wird? Ja. Es ist der gleiche Geist Gottes und die Bibel ist eine Harmonie, eine Übereinstimmung. Und hier wird gesagt, die letzte Posaune und die Offenbarung wird ausführlicher, detailliert entfaltet, wie die einzelnen Posaunen nacheinander verlaufen. Und die letzte Posaune ist die, aus der die Zornschalen hervorgehen. Und die Zornschalengerichte sind dann so schlimm, dass der Herr seine Gemeinde, so denke ich, dann vorher hinwegnimmt, bevor diese Zornschalen, wo dann wirklich so viel vernichtet wird, über die Erde ergehen. Und wann ist das dann? Und das passt auch genau zu der Stelle, was Jesus sagt in Matthäus 24, 22. Es ist dann so, dass diese Tage verkürzt werden um der Auserwählten willen. Das Wort verkürzen passt nicht zur Vorentrückung. Da müsste stehen, die Tage werden hinweggetan, die Tage der Drangsal, um der Auserwählten willen. Müsste doch, wenn man die Vorentrückung glaubt, müsste stehen, diese Tage werden für die Auserwählten weggetan. Aber warum steht hier verkürzt? Damit ist ein Zeitraum gemeint und dieser Zeitraum heißt Die Drangsalzeit wird für die Gläubigen verkürzt, weil sie weggenommen werden daraus. So meine jetzige Erkenntnis in aller Schwachheit. Ja. Das passt also genau dazu zur letzten Posaune, die dann etwa in der Mitte der Trübsalzeit geblasen wird, werden die Tage verkürzt. Und auch in Offenbarung 11 bestätigt sich das. Offenbarung 11 lesen wir ja von den zwei Zeugen. Das ist nämlich interessant, die zwei Zeugen treten auf, treten entgegen dem Antichristen und seinen falschen Propheten, diesen beiden Tieren, gemäß Offenbarung 13. Und dann werden sie getötet, aber sie werden auferweckt und fahren dann zum Himmel. Und gleich danach wird die siebte Posaune geblasen. Ist doch interessant, wenn meine Sicht hier stimmt, die auch andere Ausleger teilen, bin ja ich nicht der Einzige, der das so sieht, Gott sei Dank, aber auch Karl-Hermann Kaufmann und andere sehen das so, dass dann eben die, wenn die zwei Zeugen zum Himmel fahren, dass dann auch die Gemeinde entrückt wird. Das heißt, wir würden die zwei Zeugen noch miterleben unter Umständen, wenn wir so lange leben und das kommt. Und da deutet auch darauf hin, was dann in Offenbarung 11 steht, über die siebte Posaune, ab Vers 15. Da finden wir zum Teil die gleichen Signalbegriffe wie in 1. Korinther 15. Und da heißt es nämlich, der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Also Jesus tritt seine Herrschaft an. In der Entfaltung dann, bis wenn dann Harmagedon kommt schließlich, in der Sieg Jesu. Und weiter, und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Völker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Seht ihr, hier klingt das Preisgericht, wozu die Gemeinde hinweg entrückt werden muss. Jetzt ist die Zeit gekommen bei der letzten Posaune, da steht es nämlich. Und gleichzeitig die Zornschalen über die Erde ausgegossen werden. Da geschieht dann die Scheidung. Die einen nach oben, die anderen kommen dann ganz hinunter nach den mehrmaligen Warnungen und Weherufen. Wehe, wehe, wehe. Denen, die dann noch auf der Erde sein müssen. Ja, prüft es nochmal in Ruhe nach, betet darüber. Aber wichtig ist, dass wir alle Zeit bereit sind, wenn ich die Entrückung in der Mitte oder während der Trübsal vertrete, heißt das nicht, dass ich nicht jeden Tag bereit wäre, dem Herrn zu begegnen. Er kann mich auch durch den natürlichen Tod abrufen, aber er kann auch die Entrückung schenken, denn es gibt so viele Bundesschlüsse mit Israel, dass wir gar nicht genau wissen, wann die Trübsalzeit zu laufen beginnt. Ihr werdet es noch sehen, es gab auch schon Bundesschlüsse, werden noch weitere kommen. Also die Entrückung bleibt ein Geheimnis, dieser genaue Zeitpunkt, wann das ist. Das entnimmt uns nicht der Wachsamkeit, was ich jetzt gesagt habe, im Gegenteil. Und der Antichrist wird sich so gut tarnen, dass er in der ersten Hälfte der Trübsalzeit gar nicht so eindeutig zu durchschauen ist. Und höchstens am Zahlenwert seines Namens und an gewissen Eigenschaften. Aber wir haben schon längst die Religionsökumene. Was jetzt in Assisi geschieht, nächsten Donnerstag wieder, wenn der Papst alle Religionen hier einlädt, um für den Frieden zu beten, was ist das anderes als die Hure Babylon, die mit dem Antichristen kooperiert bereits? Und was die UNO vorbereitet, Anerkennung Palästinas womöglich, gegen Israel und so weiter und so fort. Also wir sind schon sehr weit in dieser Zeit. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Vielleicht ist der Antichrist ja auch schon aufgetreten, aber ich spekuliere nicht über Zeitpunkte. Der Herr warnt uns davor, Zeitpunkte berechnen zu wollen. Wir sollen alle Zeit wachsam sein. Soweit zur Entrückung. Können wir noch etwas weitergehen oder ist zu viel? Ja, viele sind weit gefahren. Ich will euch auch nicht hungrig heimgehen lassen. Dann lesen wir weiter. Aber es ist doch gnädig, wenn der Herr sagt, dass die Tage verkürzt werden um der Auserwählten willen. Und dann warnt der Herr vor den falschen Christusen und falschen Propheten. Wir haben am ersten Abend ausführlich gehört über die Kennzeichen der falschen Christus und der falschen Propheten. Deshalb möchte ich das jetzt nicht wiederholen. Es ist alles aufgezeichnet, könnt es nachhören. Aber auf einen Punkt möchte ich eingehen, der hier jetzt zusätzlich betont wird, an dieser Stelle. dass nämlich gerade am Ende vermehrt falsche Christus und falsche Propheten auftreten und dass diese ganz besonders große Zeichen und Wunder tun können, aber aus satanischer Kraft, nicht aus der Kraft Gottes. Die Nachäffung ist die große Gefahr. Das ist die Verführung, die Imitation. Das sind falsche Zeichen und Wunder. Auch im 2. Thessalonierbrief, Kapitel 2, ist davon die Rede, von diesen falschen Zeichen und Wundern. Und die sind so beeindruckend, diese Zeichen und Wunder, dass es da noch heißt, wenn es möglich wäre, würden auch die Auserwählten dadurch verführt. Aber der Herr wird sie bewahren, wird ja auch damit angedeutet, ja, wenn es möglich wäre. Aber der Herr wird die Seinen auch bewahren. Wir sollen aber nicht leichtsinnig uns auf solche Dinge hereinziehen lassen oder hereinfallen. Wir sollen nicht zu irgendwelchen Heilungsshows gehen und denken, da ist jetzt mehr Power und so, ich werde gleich dazu was sagen, sondern nüchtern und wachsam bleiben. Jesus sagt ausdrücklich, siehe, ich habe es euch vorausgesagt, sodass keiner nachher sagen kann, ich habe es nicht gewusst. Und in Matthäus 7, in der Bergpredigt, warnt er ja vor den Wölfen im Schafspelz und er nennt auch solche, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Machttaten getan, Dämonen ausgetrieben, Zeichen und Wunder vollbracht. Ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Ja? Und er wird ihnen antworten, geht weg von mir, ihr Verfluchten, ich habe euch nie gekannt. Also nicht jedes Zeichen und Wunder ist göttlich. Es gibt auch dämonische Mächte, die das tun können. Zwar nicht in dieser Autorität und Vollmacht wie Jesus, aber der Teufel ist der Affe Gottes. Ein Stück weit kann er diese Dinge nachahmen. Wir sehen es auch schon bei Mose und den ägyptischen Zauberern. Ja, sie können bis zu einem gewissen Grad die Dinge nachahmen und dann ist ihre Macht zu Ende. Ja, ich glaube, bis zum dritten Wunder haben sie es nachgeahmt, aber dann war es vorbei. Und sie haben ja die Plagen noch verschlimmert. Sie konnten sie nicht rückgängig machen. Wenn Gott etwas bestimmt hat, dann können die Zauberer das nicht ändern. Sie können es nur imitieren, ein Stück weit. Auch ein interessantes Geheimnis. Und damit möchte ich dann auch schließen, also diese Warnung, wenn jemand sagt, der Messias ist da, er ist in der Wüste, geht nicht hinaus, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht, denn der Herr wird kommen wie der Blitz. Und darauf werden wir heute Abend eingehen, auf das Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Aber jetzt möchte ich abschließend noch Kriterien uns geben, um die Geister zu prüfen, um zu durchschauen, die falschen Christus und falschen Propheten, wenn sie Zeichen und Wunder tun. Was sind Wunder? Wunder sind Tätigkeiten Gottes, die den gewöhnlichen Verlauf der Dinge durchbrechen. Dabei werden Naturgesetze aufgehoben, zum Beispiel beim Wunder der Brotvermehrung, beim Gehen Jesu auf dem Wasser und so weiter. Gott ist der Herr über die Natur und ihre Gesetze. Er kann hier Dinge tun, die wir mit unseren physikalischen Messmethoden niemals uns vorstellen könnten. Und deshalb konnte Jesus auf dem Wasser gehen. Er hat diese physikalischen Gegebenheiten in diesem Moment einfach überwunden und Brot vermehrt aus Materie, die nicht vorhanden war, aber er hat das Brot geistig praktisch durch sein Schöpferwort geschaffen, so wie Gott sprach bei der Schöpfung schon, es werde und es ward. So war es auch bei der Brotvermehrung. Dadurch hat sich auch gezeigt, Jesus ist Gott, Gottes Sohn. Ja, Gottes Sohn ist auch Gott, göttlichen Wesens wie der Vater. Er ist nicht Gott der Vater, aber Gott der Sohn und damit auch Gott. Aber das will ich jetzt nicht erklären, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil das heute auch in Frage gestellt wird von manchen Kreisen. Auch ein Endzeitzeichen. Es gibt in der Bibel eine reiche historische Überlieferung von Wundern, die nicht zu bestreiten ist. Zahllose Menschen haben diese Wunder bezeugt, vor allem auch das Wunder der Auferstehung. Viele hunderte Zeugen werden hier genannt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wir sollen allerdings keine Zeichen- und Wundersucht entwickeln, sondern nüchtern und wachsam sein. Denn Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 1. Petrus 5. Bei allen Zeichen und Wundern müssen wir prüfen, ob sie von Gott oder von Satan sind oder auch psychologisch erklärt werden können. Gerade manche Heilungen lassen sich auch psychosomatisch erklären durch Suggestion, Hypnose und was alles so auch bei Shows veranstaltet wird. Jesus wollte keine Schauwunder tun. Er hat Zeichen getan, um seine Messianität zu belegen. Aber das Entscheidende sind seine Worte gewesen, sein Heilswerk am Kreuz. Das andere sollte das unterstreichen, dass die Heilszeit angebrochen ist. Und jetzt einige Kriterien zur Unterscheidung von echten, göttlich gewirkten Wundern und falschen, dämonisch inspirierten Wundern, Schauwundern oder Mirakeln. Dämonisch gewirkte Wunder sind Schauwunder, die das Theatralische, die Sensation und das Massenspektakel suchen. Da wird zu großen Shows auf der Bühne eingeladen. Das sind dämonische Wunder. Sie beruhen auf Ritualen, Zeremonien und Zauberei. Sehr gerne, und das ist das Heimtückische, tarnen sie sich als göttliche Wunder und führen den Namen Gottes im Mund. Aber sie bewirken nur eine äußerliche Heilung ohne innere Umwandlung, ohne Sündenvergebung und Bekehrung zu Jesus, und zwar zum biblischen Jesus. Oft sind sie mit Geldmacherei verbunden, da ist dann die Kollektenpredigt länger als die eigentliche Predigt. Ja, das ist kein Witz, müssen nur mal manche Heilungsshows so betrachten oder auch lieber nicht. Und man staunt oft, wie naiv viele Leute sind, ja, die das nicht durchschauen. Und sie geben in Wirklichkeit dem Wundertäter statt Gott die Ehre. So viele Tausende wurden da geheilt und so weiter. Sie führen weg von einem gesunden, tätigen Leben hin zu Weltflüchtigkeit und Schwärmerei. Klassisches Beispiel in der Heiligen Schrift ist der Zauberer Simon Magus, Apostelgeschichte 8, der ja für Geld die Wunderkraft erkaufen wollte, diese göttliche Wunderkraft. Davon kommt die Simonie, der Ämterkauf im Mittelalter, und die Magie, die Zauberei, von diesem Namen Simon Magus. Göttliche Wunder dagegen suchen allein die Ehre Gottes des Herrn, nicht von Menschen. Sie geschehen immer unentgeltlich, da wird kein Geld dafür genommen, und meist in der Stille. Man denke an das Verbot des Weitersagens durch Jesus selber, das Verbot des Prahlens. Sie geschehen in Buße und Gebet. Die Hilfe für den Menschen ist mit Sündenvergebung verbunden, was die einzige Grundlage für eine umfassende Rettung und Heilung ist. Dazu das klassische Stelle in Jakobus 5. Wer krank ist, der gehe zum Heilungsprediger. Nein, der rufe die Ältesten zu sich. Man bekenne sich einander die Sünden. Man kann ihn mit Öl salben. Und der Herr wird ihn aufrichten. Aufrichten heißt nicht immer heilen. Ja, aber aufrichten, stärken, Sünden vergeben. Und dadurch wird man auch gestärkt, seelisch, geistlich geheilt, geistlich. Aber körperlich kann man auch geheilt werden. Gott kann auch heute noch heilen, aber er tut es nicht in jedem Fall. Krankheit kann auch verordnet sein zur Läuterung, zur Zubereitung, zum geistlichen Wachstum. Göttlich gewirkte Wunder helfen zu einem gesunden, natürlichen Leben, nicht zu abgehobener Schwärmerei, zu Vernunft und Arbeit für den Mitmenschen. Und das größte Wunder in der Heilsgeschichte ist immer noch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, die aufgrund der Wunden Jesu folgt. Kreuz und Auferstehung sind untrennbar. Nun, der falsche Prophet der Endzeit, das Tier von der Erde, vollbringt große Feuerwunder vom Himmel. Das lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 11. Kommt nun gleich zum Ende. Der falsche Prophet tut große Zeichen, dieses Tier, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und dann auch das Malzeichen. Feuerwunder. Und wie oft wird heute zu Feuerkonferenzen eingeladen? Und wir waren jetzt nur besuchsweise zur Besichtigung in Toronto mit einer Reisegruppe, wo ja dieser berühmt-berüchtigte Toronto-Segen herkommt, wo die Leute in Zuckungen zappeln und wie Tiere Laute ausstoßen, wenn angeblich der Heilige Geist über sie gekommen ist. Jeder, der ein bisschen Unterscheidungsvermögen bewahrt hat, merkt, dass das nie von Geist Gottes sein kann, der ein Gott nicht der Unordnung, sondern des Friedens ist. Ja? Nicht der Unordnung, sondern des Friedens, 1. Korinther 14. Aber hier diese abstoßenden, ekstatischen Phänomene, wie bei heidnisch Besessenen am Lagerfeuer in Afrika und Indien und so weiter. Und als wir dort waren, kam dann plötzlich der Pastor, wir hatten uns überhaupt nicht verabredet, wollte sofort uns die Hände auflegen, haben wir aber abgelehnt. Ja, dann wollte er mit uns beten und an den Händen fassen, aber auch abgelehnt. Im Spiritismus fasst man sich an den Händen. Nicht? Und es ist immer der Körperkontakt wichtig, damit dieser Geist läuft durch die Kette. Nicht? Shaktipat nennt man das im Hinduismus, das ist der Stromstoß, wo die Dämonen dann die Leute zu Boden werfen. Und dann haben sie einen Punkt auf der Stirne. Achtet mal, wo auch solche Pseudoheiler dann die Hand draufdrücken, nicht? Immer so auf diesen Punkt und die Leute umschmeißen. Und dieses Umfallen nach hinten ist gemäß Jesaja 28, Vers 13 ein Zeichen des Gerichts. Lest mal nach, Jesaja 28, Vers 13. Dagegen, wer Gott anbetet, soll sich nach 1. Korinther 14, Vers 25 auf sein Angesicht neigen. Nach vorne wird Gott anbeten und auf sein Angesicht sich neigen. So müssen wir also die Geister genau prüfen, denn dies ist die Verführung der Endzeit, dass der falsche Prophet und seine Vorgänger große Zeichen und Wunder tun. Genügen uns nicht mehr die Wunder Jesu für unser Heil, müssen wir uns fragen. Brauchen wir unbedingt Show und Sensationen? Da wird der Teufel anknüpfen. Wie gesagt, ich denke schon, dass Gott auch heute Wunder tun kann, heilen kann. Jakobus 5 ist aber der Maßstab für uns. In der Stille, im Kämmerlein, die Ältesten rufen, die Sünden bekennen, wiederholst du nochmal, Buße tun darüber und es wird besser werden. Aber nicht irgendwelche magischen Praktiken versuchen mit dauernden Suggestionen, dauernden Wiederholen von Worten und ekstatischen Lauten. Jesus sagt ganz klar gegen dieses falsch verstandene Zungenreden, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Zungenreden ist in Wirklichkeit Sprachenreden in der Bibel. Das heißt, man spricht plötzlich eine Fremdsprache, die man nie gelernt hat. Aber kein ekstatisches Gestammel, das tun nur die Heiden. Auch ein wichtiges Kriterium, um die Geister zu unterscheiden. Ich habe in meiner Auslegung des 1. Korintherbriefs das ausführlich dargestellt, vor einem Jahr. Auf CDs ist das vorhanden, als Buch noch nicht, aber wer will, kann sich da gerne noch bei mir informieren. Ich kann jetzt leider nicht auf alle Dinge eingehen, die mir am Herzen liegen, deshalb weise ich darauf hin. Also, der Teufel hat eine begrenzte Macht, auch Wunder zu tun, aber niemals Wunder, die an die göttliche Macht heranreichen. Das wollen wir festhalten. Der falsche Prophet also versucht sogar die zwei Zeugen durch Schauwunder zu übertreffen und viele werden darauf hereinfallen, und zwar alle, die nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, das erwürgt ist. Im Lebensbuch unseres Herrn Jesus Christus. Prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1. Und das mehr denn je in der Endzeit. Möge der Herr uns dazu Gnade und Weisheit schenken. Amen. Wollen wir uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du warnst uns auch vor Verführung durch falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Zeichen und Wunder. Und wie viele Menschen sind heute in solchen Strömungen drin, wo sie immer etwas erleben müssen, wo sie nicht zufrieden sind mit deinem stellvertretenden Kreuzestod und deiner Auferstehung. Herr, wir danken dir, dass du auch heute noch Wunder tust und heilst. Aber wir wollen dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, die Geister zu unterscheiden, wo solches von dir kommt oder wo es von anderen bösen Mächten stammt. Und wenn jemand hier sein sollte, der betroffen ist von solchen Dingen, dann mache diese Seele frei und ein freudiges Kind Gottes aus ihr. Wir bitten dich auch für Israel, wenn es immer mehr in Bedrängnis kommt, wenn auch es verführt wird durch diesen Antichristus zusehends, dass auch du dort noch viele rettest, viele zu dir, Herr Jesus, führst. Und es ist wunderbar, wenn sie auf dich schauen, den sie durchstochen haben, wenn du wiederkommst am Ölberg. Aber rette auch vorher schon viele. Herr, sei du gnädig. Amen.